Samstag Nachfolger. Übersetzer. An Geduld wird das Kind Bali Maharaj gleichen. Es wird ein unerschütterlicher, geweihter Shri Krishna sein, wie Prahlad Maharaj. Es wird viele Ashwamedha-Opfer, Pferdeopfer durchführen und es wird in die Fußstapfen der alten, erfahrenen Männer treten. Erläuterung. Bali Maharaj, eine der 12 Autoritäten im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Bali Maharaj ist eine große Autorität im hingebungsvollen Dienst, weil er alles opferte, um den Herrn zu erfreuen und die Verbindung mit seinem sogenannten spirituellen Meister aufgab, der ihn zunächst daran hinderte, alles für den Dienst des Herrn zu wagen. Die höchste Vollkommenheit des religiösen Lebens besteht darin, die Stufe uneingeschränkten, motivlosen, hingebungsvollen Dienstes für den Herrn zu erreichen, ohne sich durch irgendeine Art weltlicher Verpflichtung beeinträchtigen zu lassen. Bali Maharaj war entschlossen, alles für die Zufriedenstellung des Herrn aufzugeben und er kümmerte sich um kein Hindernis, ganz gleich welcher Art. Er ist der Enkel Prahlad Maharaj, einer weiteren großen Autorität im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Die Geschichte Bali Maharajas und seine Begegnung mit Vishnu, Vamana Dev, wird im 8. Kanto des Srimad Bhagavatam, Kapitel 11 bis 24, ausführlich geschildert. Prahlad Maharaj, ein vollkommener Geweihter Sri Krishnas. Als er nur 5 Jahre alt war, züchtigte ihn sein Vater Hiranyakashipu mit aller Strenge, weil er ein reiner Geweihter des Herrn geworden war. Er war der erste Sohn Hiranyakashipus und seine Mutter hieß Kayadbu. Prahlad Maharaj ist eine Autorität im hingebungsvollen Dienst des Herrn, weil er seinen Vater von Narsingadev töten ließ, wodurch er das Beispiel setzte, dass jedes Hindernis auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes, selbst wenn es sich dabei um den eigenen Vater handelt, überwunden werden sollte. Er hatte 4 Söhne, von denen Virochana, der älteste Sohn, der Vater des oben erwähnten Bali Maharajas ist. Prahlad hatte 4 und Virochana ist der älteste und der Vater von Bali Maharaj. Prahlad Maharaj ist also der Großvater von Bali Maharaj. Die Schilderung von Prahlads Taten findet man im 7. Kanto des Srimad Bhagavatam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gaulavani Prasadine Nirvishesha Sunyavadi Paskajade Satadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Dridya Bali Sama Krishna Praradaiva Satkiraha Arhataisho Swamedanam Vridhanam Paryupasakaha. Übersetzung. An Geduld wird das Kind Bali Maharaj gleichen. Es wird ein unerschütterlicher Geweihter Shri Krishna sein, wie Prahlad Maharaj. Es wird viele Ashwamedha-Opfer, Pferdeopfer durchführen und es wird in die Fußstapfen der alten, erfahrenen Männer treten. So, als erstes wird Bali Maharaj erwähnt, eine der 12 Autoritäten im hingebungsvollen Dienst. Bali Maharaj gibt das Beispiel für uneingeschränkte Hingabe zu Vishnu. Als Vishnu erschienen war und von ihm alles haben wollte, war bereit, alles zu geben, obwohl sein Guru, der eigentlich nur ein Familienguru war und kein spiritueller Meister, sehr dagegen war und alles in seiner Macht tat, um es zu verhindern. Es ist interessant, in Bali Maharajas Familie taucht der Punkt des falschen Gurus noch einmal auf. Und zwar hatte Bali Maharaj eine Tochter namens Ratnamala. So als Es ist eine sehr interessante Persönlichkeit, dieser Ratnamala. Als Vishnu, als kleiner Zwerg in der Zwergeninkarnation in die Opferarena von Bali Maharaj trat, waren natürlich alle, auch die Dämonen, von seiner Schönheit begeistert. Selbst die Dämonen fühlen sich zum Tanz gezogen zu der Schönheit Gottes. Wenn es darum geht, sich ihm hinzugeben, Gott hinzugeben, dann fangen sie an, Gott zu hassen, weil sie gegen dieses Prinzip total sind. Aber die Schönheit konnten sie auch wahrnehmen. Es wird beschrieben, als der kleine Vamana-Zwerg in die Opferarena trat, wurden alle zunächst einmal von dem Glanz, der von seinem Körper ausstrahlte, fasziniert. Und auch die Tochter Bali Maharaj wurde sogleich von mütterlichen Gefühlen überwältigt. Sie dachte sich, wenn ich doch eines Tages einen Sohn haben könnte, der so schön aussieht wie Vamanadev, das wäre meine höchste Freude, meine höchste Vollkommenheit. So, später dann hat sich dieses Gefühl verändert. Ihr wisst, Vamanadev ging direkt auf Bali Maharaj zu und fragte ihm um eine Spende. Bali Maharaj sagte, ja, du bist zur richtigen Person gekommen, mir gehört das ganze Universum, was willst du? Alles, was in meiner Macht steht, werde ich dir geben. Ach, sagte Vamanadev, drei Schritte Land reichen aus. Was, sagte Bali Maharaj, sei nicht einfältig, bis zum Herrscher, zum alleinigen Regenten des Universums gekommen, drei Schritte Land, das lässt sich ja nicht mal vermakeln, so wenig ist das. Bali Vamana sagte, wer nicht mit so viel Land zufrieden ist, wie man es mit drei Schritten abmessen kann, wird nicht einmal mit dem gesamten Universum zufrieden sein. Bali Maharaj hatte gesagt, nun gut, und plötzlich war dieser mysteriöse Besucher gewachsen und hatte mit einem Schritt den gesamten Planeten abgemessen. Alles, was da zu finden war, war in diesem Schritt, war von diesem Schritt bedeckt. Dann hat er den zweiten Schritt genommen und das ganze Universum durchschritten. Somit gehörte ihm jetzt das gesamte Universum. Und dann hat er Bali Maharaj gefragt, und wo soll ich meinen dritten Schritt hin tun? Ha? Du hast drei versprochen, aber mit zwei habe ich bereits alles genommen. Willst du etwa wörtbrüchig sein? Und Bali Maharaj hatte jetzt die höchste Persönlichkeit Gottes erkannt und gesagt, tu ihn auf meinen Kopf, ich bin eine dir hingegebene Seele. So, als Ratnamala, die Tochter von Bali Maharaj, das gesehen hatte, wie ihr Vater praktisch von diesem außerirdischen Besucher, dieser Inkarnation Vishnus, um alles gebracht wurde, wurde sie sehr, sehr zornig. Und sie sagte, gut, ich möchte dich zwar als Sohn haben, das ist mein Wunsch, aber ich will dich auch umbringen, wenn du mein Sohn bist. So, mit diesem etwas widersprüchlichen Wunsch war sie also zu Krishna gekommen. Nun, wir alle haben gehört, dass Krishna derjenige ist, der die Wünsche des Lebewesens seit unvordenklichen Zeiten erfüllt. Und so musste er sich auch mit diesem widersprüchlichen Wunsch auseinandersetzen. Zunächst einmal war in diesem Wunsch mütterliche Gefühle, und dann gemischt mit diesen mütterlichen Gefühlen waren ja die Gefühle einer heimtückischen Mörderin, einer Kindertöterin, eines blutsaugenden Vampirs. So, ihr möchtet euch fragen, was macht Krishna nun? Krishna erlaubte ihr, als Putana Geburt zu nehmen. Als er in seiner Inkarnation als Shri Krishna hier, Inkarnation ist da falsch gesagt, als er als Svayam Bhagavan, als ursprüngliche Persönlichkeit Gottes in Vrindavan erschien, kam eines Tages, oder erschien war, kam eines Tages ein wunderschönes Mädchen in die in das Gebiet von, also in die Stadt Vrindavan. Sie war sehr schön angezogen, sie hatte Juwelen im Haar und auch Blumen, ihre Brüste waren sehr anziehend, ihre Kleidungsstücke bewegten sich in sehr faszinierender Art und Weise, und sie spielte wie die Glücksgöttin mit einer Lotusblume. Alle dachten, das wird die Glücksgöttin sein, die gekommen ist, um unseren Krishna zu besuchen. Was sie nicht wussten, war, dass dieses Mädchen das fürchterlichste Monstrum war, was man sich vorstellen konnte. Es war die Dämonin Putana, die einen unglaublichen Körper hatte und die von Kansa gebeten war, alle Kinder umzubringen, die in dem Zeitpunkt oder um den Zeitpunkt herum, an dem Krishna seine Geburt nahm, erschienen war. So, Putana hatte ihr schauriges Mordhandwerk in allen umliegenden Dörfern gemacht, sodass die Familien der Jungverheirateten alle weinten und unsägliches Leid dort ausgebrochen war, weil man die Kinder ausgesaugt wie eine von einem Moskito angegriffenes Insekt da liegen sah, bleich und tot. So, Putana ging also auch zu Krishna hin, und Krishna sah sie kommen und schloss erstmal seine Augen. Es wird gesagt, dass er aus vier Gründen seine Augen schloss. Der erste Grund war, ja, da war jetzt eine Frau gekommen, die ihn umbringen wollte, und er würde sie jetzt strafen. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, der erwähnt wird, war, dass er sie bestätigte. Krishna war nämlich erschienen, um die Dämonen zu töten, und er sah, da war eine Dämonin, die ankam. Also wollte er sie auch ermutigen. Sie sollte jetzt schon näher kommen und ihr Tätigkeitsfeld, also ihre Tätigkeit ausüben, denn er war ja erschienen, um sich mit solchen Elementen auseinanderzusetzen oder sie zu beseitigen. Es werden noch zwei andere Gründe angegeben, die aber in diesem Zusammenhang nicht so wichtig, also schon wichtig sind, aber aus Angst die Zeit unnötig auszuweiten, wo wir weitergehen. Krishna nahm den, also Putana dann nahm ihre, entblößte ihre Brüste, um den Knaben zu säugen. Krishna nahm eine der Brüste in den Mund und fing an, daran zu saugen, wie ein Säugling das tut. Doch mit der Milch, die bitter von dem beißenden Gift war, was sich die Hexe auf die Brüste geschmiert hatte, mit dem Gift zusammen und dieser bitteren Milch sog er die Prana, die Lebensluft, aus dem Leib der Witch. Putana war somit gezwungen, ihre magische Zaubergestalt aufzugeben. Sie lief mit dem Kleinen, der an ihrer Brust hing, heraus aus dem Dorf von Vrindavan und nahm dort ihre ursprüngliche 16 Kilometer große Form an. 16 Kilometer, stelle ich das mal vor. Und in dieser Form schrie sie, du, lass mich los, lass mich los. Verschrie sie. Und dann fiel sie nieder auf die, beim Fallen zersplitterte sie die ganzen Bäume, die in Vrindavan waren. Alles wurde kaputt gemacht. So, danach sah jeder, wie diese Dämonen Putana einging in den erstmal in den Körper des Herrn und von da dann nach Goloka Vrindavan kam. Ihr erinnert euch, als Ratnamala hatte sie den Wunsch gehabt, Krishna als Kind zu haben und für ihn zu sorgen. Und später dann gab es in diesem ursprünglichen Rasa eine Überlappung eines anderen Rasas, nämlich der Rasa der Rache oder der Gastliness, der Abscheulichkeit. Sie reagierte sehr abscheulich. So, Krishna gab ihr als Hexe die Möglichkeit, diesen abscheulichen Rasa loszuwerden und nahm dann den anderen Rasa an, indem er Mutter, also die Putana, als eines der Ammen in Goloka Vrindavan akzeptierte, die für ihn sorgte und die manchmal ihn auch mit der Milch des eigenen Körpers seuchte. Das ist Krishna. Nur dass dieses Lila, was wir eben gehört haben, Putana, die Befreiung der Hexe Putana, hat eine tiefere Bedeutung. Putana hatte sich verkleidet und die Form angenommen, mit der sie eigentlich nicht identisch war. Sie nahm die Form eines jugendlichen Blumenmädchens an, mit einer Lotusblume in der Hand. Das war aber nur eine Verkleidung an und für sich. So, das gleiche war bei Shukracharya, dem Spiritual Meister von Bali Maharaj, geschehen. Auch er war eigentlich in einer Verkleidung erschienen. Er hatte nicht die Qualifikation eines Gurus, denn er hinderte seinen Schüler daran, alles zu Vishnu zu geben. So repräsentiert auch die Tochter Balis, die Ratnamala, einen betrügerischen Guru, der seinen Schüler daran hindert, alles zu Krishna zu geben. Nun, in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein haben wir nicht solche Shukracharyas und auch nicht solche Ratnamalas, die eine falsche Form annehmen. Wir haben Prabhupada, der uns immer wieder ermutigt, alles zu Krishna zu geben. Und da sind wir natürlich gleich, ohne groß zu wackeln, wieder bei unserem zentralen Thema in diesem Monat, dem Prabhupada Marathon. Es bestehen jetzt große Möglichkeiten für uns, die russischen Devotees zu schlagen, weil Bhakta Uwe heute ins Feld zieht und Literatur verteilt. Also alle, auch die Bhaktas, die ein bisschen schüchtern sind mit ihrer Hingabe zu Krishna, sind in diesem Marathon gefordert, alles zu geben. Und ich wollte euch zum Abschluss etwas über eine nice Buchverteilungstechnik vorlesen, was Prabhupada gegeben hat. Wir gehen jetzt also mit Srila Prabhupada auf Sankirtan. Ein Devotee kommt zu Srila Prabhupada und sagt, manchmal, wenn wir zu den Tempel gehen, bitten uns die Tempel-Devotees, eine Sankirtan-Klasse über die Techniken bei der Buchverteilung zu geben. Wir sagen ihnen, dass vor jeder Technik zunächst einmal das Befolgen der Prinzipien kommt und das Studieren in den Büchern. Srila Prabhupada. Ja, das ist die wirkliche Technik. Unsere einzige Technik ist es, hingegebene Anhänger der Regeln und Regulierung zu sein. Devotee. Manchmal, wenn wir predigen, dann gibt es eine Diskussion und in der Diskussion, die fieten die Devotees, die Leute, und dann zeigen sie ihnen ein Buch und sagen, sie sollen das Buch doch bitte nehmen. Aber die Leute, die einmal defeated worden sind, dann nehmen sie nicht. Wir weisen ihn darauf hin, dass es dumm ist, diese Leute zu defeaten. Die werden nur beleidigt. Deswegen sollte man sehr demütig sein und sie einfach nur bitten, ein Buch zu nehmen. Srila Prabhupada. Ja, ja. Wir wissen schon, dass er ein Dummkopf ist. Der Krami. Doch wir müssen das Buch schon ein bisschen anders präsentieren. Wir sagen, es gibt niemand, der so gelehrt ist wie Sie. Dann sagst du sehr demütig, meine einzige demütige Bitte ist es, dass was immer du gelernt hast, bitte vergesse es. Nun versuche Chaitanya Mahaprabhu zu verstehen, das ist alles. Das ist eine andere, das ist so, als würde man mit anderen Worten sagen, was immer du gelernt hast, ist Abfall. Wir sagen einfach, bitte vergesse all dies. Wende deine Aufmerksamkeit Chaitanya Mahaprabhu zu. Das ist der Weg, wie uns Prabodhananda Saraswati gelehrt hat. Nun, wenn jetzt ein Sankirtan-Devotee sich mit dieser Technik befasst, wird er sagen, also das wird nicht funktionieren. Wenn ich dem auf der Straße sage, du bist sehr gelehrt, dann wird er womöglich heutzutage beleidigt werden, wenn wir ihm sagen, du bist ein Muskelpaket. Und dann würde er sich vielleicht geschmeichelt werden. Oder du bist ein Mahasutra. So gut wie du mit dem Presslufthammer umgehst, geht keiner mit dem Presslufthammer um. Und dann würde er vielleicht ein bisschen geschmeichelt sein. Aber ich habe mal darüber nachgedacht. Im Grunde genommen sagen wir auch, du bist gut und du vergiss mal alles. Denn sehr oft kommen Leute und klagen uns die Ohren voll. Ach, ich sehe nur Videos, ich bin einfach nicht so ein großer Leser. Und dann sagen wir, macht überhaupt nichts. Macht überhaupt nichts. Nehmen Sie das einfach mit. Oder wir sagen, oder die sagen, ach, ich bin krank und ich bereite mich gerade auf meinen Tod vor. Dann sagen wir, macht überhaupt nichts. Trotzdem, nehmen Sie das Buch mit. Oder was immer Sie für eine Entschuldigung haben und vorbringen, wir sagen ganz enthusiastisch, ach, das ist kein Hinderungsgrund, das Buch nicht mitzunehmen. Das ist, da haben Sie Glück gehabt. Das ist also nicht schlimm. So, in gewisser Weise folgen wir dieser Unterweisung, dass wir ihm sagen, vergiss alles und wende deine Aufmerksamkeit Krishna zu. Das ist also ein ganz wichtiges Prinzip, was Prabhupada uns hier lehrt. Oder was eigentlich vom Prabodhananda Saraswati kam. Schmeichle ihn, falle ihn zu seinen Füßen nieder und werde demütig. Sir, ich habe eine einzige Bitte. Oh, was ist das für eine Bitte? Sie sind ein großer Gelehrter, aber bitte vergessen Sie das und wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit Chaitanya Mahaprabhu zu. Dann wird er nicht zornig werden können. Wenn er dann seine Aufmerksamkeit Chaitanya Mahaprabhu zuwendet, wird er ganz natürlich allen Abfall vergessen. So. Der Devotee sagte, wir versuchen, unsere Techniken der Buchverteilung ehrlicher zu machen. Und wir wollen mehr gerade heraus verteilen. Und nicht so viel betrügen, wie einige unserer Methoden in der Vergangenheit waren. Also was wir alles bei der Buchverteilung manchmal gesagt haben in der Vergangenheit, das war wirklich Zigeunermethoden. Srila Prabhupada. Ja, Prabhupada sagt darauf, gibt eine interessante Antwort. Ja, manchmal müssen wir Dinge sagen, die sich sehr angenehm anhören für die Leute. Unsere Hauptaufgabe ist es, ihnen die Medizin zu verabreichen. Das ist eine Taktik, kein Betrug. Die Unterweisung von Rupa Goswami lautet, irgendwie muss jeder Krishna bewusst werden. Das ist die Hauptsache, jemanden zum Krishna-Bewusstsein zu bringen. Wir sollen nicht betrügen, aber um jemanden zum Krishna-Bewusstsein zu führen, mögen wir manchmal etwas sagen. Das ist nicht betrügen. Wenn zum Beispiel die Leute kommen, ich bin so schrecklich an Sport interessiert. Ach, haben Sie schon mal von Krishna gehört, dem größten Weitspringer? Der springt tatsächlich über den Fluss, die Yamuna, das ist mehr als, ich glaube, 8,90 Meter ist der Weltrekord. Vielleicht auch schon, die hopfen ja immer weiter. Aber man kann sagen, das ist leicht mehr als 20 Meter. Krishna ist der größte Sportler. So sagen wir, es ist jetzt nicht genau richtig, dass Krishna ein Sportler ist. Er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Also wir sagen da Dinge, die sich angenehm anhören. Aber für den, nicht? Das ist also eine Taktik, um sie zum Krishna-Bewusstsein zu bringen. Kein Betrug. Devotee. Manchmal stellen die Devotees eine Frage. Diese Fragen: Wenn wir rein wären, dann würden wir doch sicherlich jeden dazu bringen können, ein großes Buch mitzunehmen. Es ist einfach nur unser Fehler, dass wir nicht rein genug sind, und deswegen können wir nicht jeden dazu bewegen, ein Buch mitzugeben. Kennt ihr diese Überlegung? Die Bodhi sagt also, weil ich so verunreinigt bin, kann ich nicht jeden bewegen, sich Krishna hinzugeben. Und Prabhupada akzeptiert es im Grunde genommen nicht. Er sagt, well, diese Haltung ist eine hingebungsvolle Haltung. Wie Chaitanya Mahaprabhu, der sagte, ich liebe nicht Krishna. Würde ich ihn lieben, so würde ich auf der Stelle gestorben sein, weil er nicht vor mir gegenwärtig ist. Aber ich lebe, und deswegen kann man deutlich sehen, dass ich keinerlei Liebe für Krishna habe. Dies ist also etwas anderes. Jemand, der sehr angehaftet ist an den Dienst zu Krishna, das ist ein gutes Zeichen. So, sicherlich, der Devotee kann denken, ich bin nicht Krishna bewusst genug, deswegen verteile ich nicht so viel transzendentale Literatur, und ich bin nicht, es liegt an mir, aber das ist eine schöne Haltung von Hingabe, aber es macht nicht unbedingt die Ursache dafür sein, weshalb jemand Krishna mitnimmt. So, anyway, der entscheidende Punkt hier ist, finde ich, als Taktik, wir müssen auf die Leute eingehen und sie als spirituelle Seelen sehen. Als jemand, der Krishna braucht, der nach Jahrmillionen dazu kommt, jetzt endlich Krishna-Bewusstsein mitnehmen zu können. Und wir sollten ihm nicht die Möglichkeit abstreiten, das zu tun. Der Devotee ist dann unsicher auf der Straße, wenn er es nicht schafft, die bedingten Seelen als spirituelle Seelen zu sehen, sondern sie mehr sieht als Mann oder Frau, als stark oder schwach, als reich oder arm, als Ossi oder Wessi und so weiter und so fort. Diese körperliche oder auch materielle Sicht ist nicht so gut. Wie Prabhupada hier sagt, du machst das und das sein, ein großer Gelehrter, aber vergiss mal all das, das bist du nicht. Wende mal deine Aufmerksamkeit diesen spirituellen Dingen zu. Das ist ein Prinzip, was wir bei der Buchverteilung anwenden können. Nicht die materielle Bedeckung der Seele ernst zu nehmen, sondern einer für sich die spirituelle Identität zu akzeptieren und zu sehen und ihr dieser Seele zu helfen. So, wir haben jetzt nochmal mit diesem Montag die große Möglichkeit, nochmal richtig in den Marathon einzutauchen. Die eigentlichen Rekorde werden wahrscheinlich noch fallen, denn Harinamananda Prabhu ist nur 600 Buchpunkte hinter Navina Nirada, und das wird noch eine Entscheidungsschlacht geben, die Welt erbeben lässt in ihren Fugen. Davon kann man ausgehen. Außerdem werden noch einige Devotees loslegen. Ich möchte euch also anspornen, besonders heute und morgen noch fallen, denn Harinamananda Prabhu ist nur 600 Buchpunkte hinter Navina Nirada, und das wird noch eine Entscheidungsschlacht geben, die Welt erbeben lässt in ihren Fugen. Davon kann man ausgehen. Außerdem werden noch einige Devotees loslegen. Ich möchte euch also anspornt, besonders heute und morgen nochmal eure ganzen Energien aufzuladen. Ihr habt vielleicht gehört, dass der Marathon offiziell am Samstagabend schon endet, also nicht, wie wir das ursprünglich gedacht haben, bis Dienstag, ich weiß nicht genau, bis in die nächste Woche noch hineinging, sondern ist schon Samstag zu Ende. Jetzt könnt ihr also euren Blick schon fixieren. Man sieht schon irgendwo, wo die Ziellinie ist, wenn man so will. Jetzt muss man bis dahin noch einfach die restlichen Energien, die man noch so zurückgehalten hat, um auch über den letzten Teil des Marathons zu schweben. Die muss man jetzt langsam auspacken. Den Turbogang einschalten, falls man den irgendwo im Organismus noch finden kann. Und auf diese Weise den Marathon schon Erfolg machen. Gut. Alles gestartet, alles Gute für euch. Chila Prabhupada, danke für den Marathon. Vielen Dank. Go, remember you.